10 Tage sind es noch bis zur Eröffnungsfeier der Paralympics 2026 in Mailand Cortina. Wir werfen mit euch einen kleinen Blick voraus auf die Spiele und sprechen unter anderem auch mit dem Chef de Mission des deutschen Teams und hören natürlich Updates unserer 5 Athletinnen und Athleten, die wir hier seit über einem Jahr begleiten. Ich bin Philipp Wegmann und dieser Podcast wird wie immer präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe. Olympia ist gerade erst vorbei, da zählen wir die Tage zu den Paralympics umso lauter und umso öfter runter. Und einer hat ganz besonders mitgezählt und mitgefiebert und er ist dabei, Leon Gensert. Während unsere anderen 4 schon qualifiziert waren, stand er noch auf der Kippe, aber hören wir ihn lieber selbst.
Ja, also ich habe mich natürlich total gefreut, dass ich jetzt endgültig mit nach Cortina darf. Ich bin in meinem letzten Slalomrennen in Vézonas, das war auch das letzte Rennen der Saison und auch das letzte jetzt vor den Paralympics, konnte ich einen 5. Platz erfahren. Das war dann umso cooler, aber ich hatte mir davor auch schon gedacht, dass ich trotzdem mitgenommen werde.
Naja, aber die Gewissheit zu haben ist natürlich noch mal besser, vor allen Dingen auch für die Family.
Ja, also ich habe natürlich als erstes mit meinen Freunden telefoniert, mit meiner Family und ja, das war für alle natürlich eine große Erleichterung, dass es jetzt auch geklappt hat. Es wäre, glaube ich, für meinen Dad zum Beispiel blöd gewesen, wenn der jetzt nach Cortina hätte fahren müssen, ohne dass ich da am Start bin, weil die Hotels waren schon gebucht. Das hat bei allen für große Freude gesorgt.
Kurzer Rückblick nochmal. Anfang September der Schlüsselbeinbruch, 12 Wochen kein Schneetraining und jetzt wird der Traum von Mailand Cortina doch noch wahr.
Ja, also ich hoffe natürlich, dass ich in Cortina mich von meiner besten Seite zeigen kann und das, was ich mir jetzt im Training, in den Rennen und vor allem jetzt auch in der Zeit nach meiner Verletzung wieder erarbeitet habe, dass ich da das Beste umsetzen kann und bei so einem Großevent, was halt nur alle 4 Jahre stattfindet, ja, mal schauen, wie das dann dort vor Ort wird.
Das nochmal schnell zum Einstieg. Die Freude von Leon Gensert, unserer anderen 4 Athletinnen und Athleten, die wir begleiten, hört ihr natürlich gleich noch mit wichtigen Updates. Denn jetzt wollen wir erstmal mit dem Mann sprechen, der unsere 5 Athletinnen und Athleten und das gesamte Team Deutschland Paralympics in Mailand Cortina ja sozusagen anführt. Und zwar mit dem Sportdirektor des Deutschen Behindertensportverbandes und eben auch Chef de Mission für die anstehenden Spiele, Marc Möllmann. Marc, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Vielen Dank für das Gespräch.
Du bist seit über 10 Jahren beim Deutschen Behindertensportverband, beim DBS aktiv, warst schon bei diversen Paralympics auch dabei. Jetzt zum ersten Mal als Chef de Mission, bist du da nochmal irgendwie neu oder anders aufgeregt jetzt vorher?
Neu, beziehungsweise die Funktionen sind andere, aber ich konnte im Laufe der 10 Jahre sehr viel profitieren von meinen Kollegen, insbesondere Karl Quade und Frank-Thomas Hartleb. Und gemeinsam mit unserem Team sind wir gut aufgestellt, sodass wir da zuversichtlich sind, dass wir die Herausforderung gut meistern werden.
Von Herrn Hartleb hast du ja die Position des Sportdirektors übernommen. Man muss dazu auch sagen, dass du für den Chef der Mission kurzfristig eingesprungen bist, weil Karl Quade letzten Dezember verstorben ist. Er hat das über 30 Jahre lang gemacht. Also wirklich, ich will jetzt keinen Druck machen, aber riesige Fußstapfen auch einfach, ne, in die man da tritt. Du hast das dann quasi ja erst jetzt Anfang des Jahres so richtig übernommen. War das bisher dann einfach super stressig oder hast du einfach hingenommen und das prasselte so auf einen ein?
Ja, wir waren auch in der Zeit mit Karl auch immer involviert in allen Prozessen. Und von daher gibt es neue Herausforderungen. Natürlich will man das sehr gut meistern im Sinne der Athleten. Aber der Tod von Karl hat uns einfach geschockt. Sowohl beruflich als auch privat, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir. Also wir sind fest davon ausgegangen, dass uns Karl in Milano Cortina begleiten wird. Und deswegen war das eine Umstellung. Aber ich glaube, dass wir mit der gesamten Mannschaft, sowohl was die Mannschaftsleitung angeht, als auch was die Delegation angeht, gut vorbereitet sind, um die anstehenden Aufgaben gut, bestmöglich zu lösen.
Zu deinen Aufgaben kommen wir auch gleich nochmal, aber erstmal kurz zum Team Deutschland Paralympics. Wie groß ist das Team? Die Nominierung ist raus. Kannst du das sonst mal vielleicht auch ins Verhältnis setzen? Also hast du Zahlen, einmal wie viele kommen mit und dann so, wie viel ist es im Verhältnis zu den letzten Winterspielen oder vielleicht auch mal im Verhältnis zum Sommer?
Ja, sehr gerne. Wir haben in der Nominierungskommission 38 Athletinnen und Athleten nominiert plus 7 Guides. Guides sind ebenfalls Athleten, aber das sind die Athleten, die sich um die direkte Begleitung unserer sehbehinderten Athleten kümmern. Und was die Anzahl angeht, sind wir das drittgrößte Team in der Geschichte der Paralympischen Spiele. Hängt auch unmittelbar damit zusammen, dass wir uns wieder im Para-Eishockey qualifiziert haben, was 17 Athleten zusätzlich bedeutet. Und wir haben immer noch die Hoffnung, dass wir im Laufe des Auswahlprozesses den ein oder anderen Beiparteiplatz bekommen, sodass wir nicht nur drittgrößte Team der Geschichte sein werden, sondern vielleicht auf Rang 2 klettern können. Aber wir haben jetzt schon mit Vertretern in 4 Sportarten unser nominelles Ziel erreicht. Und so präsent waren wir noch nie bei Paralympischen Winterspielen.
Genau, das muss man vielleicht noch immer dazu sagen. Es ist ja das drittgrößte Aufgebot für Paralympische Winterspiele. Stichwort Erwartungen. Was sind die sportlichen Erwartungen, mit denen das Team anreist? Gibt es Medaillenziele oder orientiert ihr euch auch am Medaillenspiegel?
Die Frage ist gut formuliert, weil oftmals werden wir mit dem Wort Medaillenvorgaben konfrontiert. Vorgaben gibt's keine. Wir haben natürlich Wünsche und Ziele. Und da gilt es, den Leistungssport auch beziehungsweise die Leistungen der Athleten auch zu präsentieren. Und wir erhoffen uns, dass wir in der Medaillenbilanz, was die Gesamtanzahl der Medaillen angeht, unter den Top 6 landen werden. Wir differenzieren nicht nach Gold, Silber und Bronze, sondern die Leistungsdichte ist mittlerweile so groß, dass wir sagen, also wenn du schon eine Medaille, wenn du es schon auf dem Podestplatz geschafft hast, dann ist es eine Riesenleistung und da wollen wir nicht noch zusätzlich nach dem klassischen Gold, Silber und Bronze Prinzip verfahren, sondern sagen, wir wollen Platz 6 erzielen und im Idealfall kommen wir an die Anzahl der Medaillen ran in Peking. Da hatten wir 19 Medaillen insgesamt, 4 Goldmedaillen, aber die Leistungsdichte oben ist sehr hoch und wir haben Konkurrenznationen, die einfach unschlagbar sind, wenn ich an China, Kanada, USA, Ukraine denke. Das sind so die Benchmarks, die es gibt. Unter den Top 5 und wir betteln uns dann mit Japan, Frankreich, Italien und Österreich um diese Top 8 Platzierungen.
Okay, ja, was in der Vergangenheit ja auch oft nochmal mitgedacht wurde, waren diese Plätze 4 bis 9, weil so ein 4. Platz ja immer unter Umständen, wenn es um Schnelligkeiten geht, ein 100stel oder ein 1000stel dahinter sein kann und dann ist es eben einfach keine Medaille, aber ja trotzdem eine sportlich sehr hohe Leistung oder eine Leistung, die sehr nah dran war. Ich glaube, das wurde in der Vergangenheit auch manchmal so mit zumindest gesehen. Ich sag mal nicht, man kann es ja nicht mit bewerten oder nicht mit in eine Wertung einfließen lassen, aber mit gesehen.
Ja, da gebe ich dir recht. Die Platzierungen Top 4 bis 8 sind für uns immer noch, auch im Wintersport, ein wichtiger Parameter, insbesondere weil auch da die Anzahl der Athleten, die an Paralympischen Spielen teilnehmen, ständig steigt, neben der Leistungsdichte. Und deswegen verfolgen wir dieses oder monitoring wir dieses Kriterium auch mit, Platz 4 bis 8. Und wir müssen auch wissen, dass gerade bei den Spielsportmannschaften nur die Top 8 Nationen der Welt bei den Paralympischen Spielen anwesend sind. Das heißt, da ist die Qualifikation schon eine herausragende Weltklasseleistung und da ist die Teilnahme bei den Paralympischen Spielen quasi ein Riesenerfolg. Ich mache zum Beispiel das Beispiel Para-Eishockey. Seit 20 Jahren wieder dabei und diese Teilnahme ist einfach für uns so wichtig oder so wertvoll, dass wir auch diese Leistung einfach honorieren müssen.
Ja, die freuen sich auch riesig schon, die Jungs. Simon Kunz in Vertretung hier bei uns in meinem Podcast. Da kriegen wir es immer live und viel mit. 10 Tage sind wir vor der Eröffnungsfeier. Was steht für dich jetzt in diesen letzten 10 Tagen noch auf dem Programm?
Die gesamten organisatorischen Absprachen mit den Teilmannschaften ist erfolgt. Jetzt gilt es wirklich nur noch, das Feintuning zu übernehmen, das Dorf zu beziehen und dort alle operativen Voraussetzungen zu schaffen, um den Sportlerinnen und Sportlern, aber auch dem gesamten Betreuerteam die optimalen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Gab es da dann so zentrale Absprachen vorher, wo man quasi mal einen großen Videocall macht? Weil ich denke mal, alle zusammentrommeln ist schwierig. Oder machen das die Verbände dann selbst innerhalb ihrer Teams?
Da wir ja der Dachverband, insbesondere gerade im Wintersportarten, verantworten wir alle Sportarten bei uns im DBS, gibt es verschiedene Absprachen. Wir haben Team-D-Calls durchgeführt, um alle Mitglieder, Anwesenden in Italien auf dieses Ereignis einzuschwören, beziehungsweise alle relevanten Informationen schon zu übermitteln. Und wir führen regelmäßig auch Calls durch, beziehungsweise Sitzungen, um uns teamintern abzustimmen, sowohl was die Mannschaft angeht, als auch was das Ganze, was die Delegationsleitung auch angeht, damit wir da einfach gut vorbereitet sind, gut abgestimmt sind, insbesondere weil es da gilt, drei Standorte zu managen. Milano, Cortina und Predazzo. Und das ist die besondere Herausforderung, aber das klappt gut und wir sind gut vorbereitet.
Genau, das wäre jetzt auch tatsächlich die nächste Frage gewesen. Wie sind denn dann deine Aufgaben vor Ort aus? Weil die Distanzen sind ja nicht so, dass man sagt, ach super, ich gucke morgens da vorbei und abends da. Oder ich sag mal kann man das machen, aber nicht über zwei Wochen, wenn man über Mailand und Cortina 400 Kilometer Entfernung hat, was durch die Berge fahren wahrscheinlich 5 Stunden Autofahrt sind. Also wie wirst du das machen? Wirst du so in Teilabschnitten immer mal an jedem Ort sein oder habt ihr euch aufgeteilt?
In der Mannschaft, also die Mannschaft ist das reine Sport- und Sportmanagement-Team, sind wir gut aufgeteilt auf diesen drei Standorten. Wir haben im jeweiligen Mannschaftsbüro jeweils Personen vor Ort, die flankierende Betreuung übernehmen. Und dann werden wir uns auch gemeinsam mit der Delegation abstimmen, wer an welchem Tag präsent sein wird. Also diese Detailpläne haben wir schon. Wir haben es abgestimmt, sodass wir da quasi einen Stundenplan haben mit der Herausforderung, dass wir in der Regel auch immer wieder nach Cortina zurück müssen, um dort in unserer, sagen wir mal, zentralen Basis da die ganzen organisatorischen Arbeiten durchführen können. Aber wir werden überall präsent sein und auch sehr viel reisen, aber das ist die Herausforderung und es macht auch Spaß.
Ja, solange du das so siehst, ist ja sehr gut. Ja. Was natürlich leider das beinhaltet, diese längeren Distanzen, ist, dass auch nicht alle Athletinnen und Athleten überall hin können. Stichwort das Deutsche Haus zum Beispiel in Cortina, Stichwort aber auch Eröffnungsfeier. Darüber müssten wir nochmal zum Abschluss einmal kurz sprechen. Die ist ja eigentlich immer das Highlight für alle Athletinnen und Athleten, wird dieses Jahr aber ein bisschen anders ablaufen. Da gab es jetzt viele Diskussionen auch im Vorfeld, weil nicht das ganze Team einmarschieren kann. Dies wird ja in Verona stattfinden, da ist irgendwie nicht genug Platz. Kannst du da nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie das ablaufen wird oder was man da zu erwarten hat, auch als vielleicht Zuschauerinnen und Zuschauer?
Ja, das Konzept Milano Cortina basiert ja auf einer Beteiligung mehrerer Regionen und Nutzung bestehender Sportstätten. Das führt dazu, dass wir im paralympischen Bereich auf 3 Sportstandorte, wenn wir noch zusätzlich die Eröffnungsfeier sehen, auf 4 Standorte verteilt sind. Der Zeitplan ist sehr eng gestrickt, sodass wir aufgrund der Distanzen per se schon Schwierigkeiten hätten, die Eröffnungsfeier in Verona, im historischen Stadion von Verona, zu assistieren bzw. teilzunehmen. Deswegen hat sich das Organisationskomitee gemeinsam mit dem IPC dafür entschieden, dass nur eine ganz kleine Delegation bei der Eröffnungsfeier präsent sein wird, bestehend aus 2 Athleten und 2 Betreuern. Und die beiden Athleten sind nicht zwangsläufig die Fahnenträger, sondern die Fahne wird dann durch einen Assistenten getragen. Gleichzeitig soll es aber insbesondere nach der Intervention verschiedener NPCs, unter anderem auch Deutschland, auch gemeinsame Feste in den Dörfern geben, die dann auch digital mit bei der Eröffnungsfeier präsent sein dürfen. Aber dieses Feeling, dieser Spirit kommt dann natürlich nichts zu tragen im Vergleich zu den Sommerspielen etc. Wir sind leider schon erprobt durch die Corona-Spiele in Peking, dass wir verschiedene Standorte und sehr restriktive Maßnahmen bei der Eröffnungsabschlussfeier hatten. Aber das macht natürlich das gesamte Team, insbesondere weil es auch so groß ist jetzt aus unserer Sicht, ein bisschen traurig. Aber wir rechnen damit, Fokus liegt natürlich dann bei den beginnenden Wettkämpfen, die unmittelbar am Folgetag stattfinden werden.
Das ist eben die Herausforderung, ne? Dass es einfach direkt sportlich losgeht und man deswegen gar nicht sagen kann, ach, dann fahrt halt über Nacht alle mal in Ruhe irgendwie zurück. Das funktioniert nicht, selbst wenn der Platz da wäre. Wäre das zeitlich einfach schwer stemmbar. Es wird aber trotzdem, auch wenn du gerade gesagt hast, ein Volunteer oder ein Helfer, Helferin trägt die Fahne rein, wird es ein Fahnenträger-Duo geben. Was dann diese Fahnenträger-Duo macht und wie das abläuft, das besprechen wir in der nächsten Folge, denn da werden wir mit den beiden, die jetzt auch noch nicht feststehen, zum Zeitpunkt des Gesprächs, werden wir die beiden aber für ein kleines Interview zu Gast haben. In diesem Sinne, vielen Dank, Marc, und viel Spaß vor Ort.
Nein, ich habe zu danken, finde diese Serie sehr spannend und verfolge sie auch regelmäßig.
Das freut uns natürlich.
Finde ich mega cool, diese Session. Höre ich gerne im Auto. Ja.
Marc Möllmann war das, der Sportdirektor des Deutschen Behindertensportverbandes und Chef de Mission für die anstehenden Spiele. Und jetzt an dieser Stelle auch noch ein redaktioneller Hinweis, weil es zur Aufzeichnung des Gesprächs noch nicht feststand. Es hat tatsächlich geklappt mit der Vergrößerung des Team Deutschland Paralympics. Sind jetzt mit dem zweitgrößten Aufgebot bei Winterspielen jemals vor Ort. Denn mit einem Athlet und einer Athletin mit Guide wurden noch 3 Personen mit einer Wildcard nachnominiert. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und natürlich vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Die Sparkasse wird natürlich auch im Deutschen Haus in Cortina vertreten sein. Dazu dann in der nächsten Folge noch mal ein bisschen mehr. Da gibt es ja auch immer die sogenannten Medal Walks. Und was wir natürlich hoffen, wenn wir dort dafür einen Medal Walk in Cortina dann frisch von der Piste empfangen dürfen, ist Monoskifahrerin Annalena Forster. 10 Tage sind es noch bis zur Eröffnungsfeier. Wie sehen die denn eigentlich bei einer der Favoritinnen auf Gold so aus?
Wir sind von den 10 Tagen bis zur Eröffnungsfeier jetzt noch mal 2 Tage im Trainingslager in Berchtesgaden. Dann bin ich noch mal 3 Tage daheim. Da heißt's packen und ja noch mal Energie tanken, runterkommen. Und dann geht's am 1.3. tatsächlich für uns schon ins Paralympische Dorf. Dort dürfen wir uns dann einleben und haben dann auch schon die ersten Abfahrtstrainings. Und ja, dann ist es eh schon soweit.
Der Gesamtweltcup-Sieg, den Annalena noch einsacken konnte, den hat sie im Gepäck und der stimmt sie auch positiv, auch wenn nicht alle Konkurrentinnen da am Start waren. Wen sieht sie denn eigentlich so als die größte Konkurrenz in Mailand-Cortina?
Die größten Gegnerinnen sind auf jeden Fall die junge Spanierin, die Audrey Pascual Seco, dann die 2 Chinesinnen und dann auf jeden Fall auch eben die Momoka Muraoka, die dann hoffentlich auch wieder dabei sein wird in Cortina nach ihrem Schlüsselbeinbruch. Ja, und die Barbara van Bergen aus den Niederlanden, die darf man auf jeden Fall in der Abfahrt und im Super-G nicht aus den Augen lassen. Von dem her, ich glaube, es werden richtig spannende Rennen, ja.
Ebenfalls den Gesamtweltcup, allerdings im Langlauf, hat Lynn Katzmeier eingeheimst. Jetzt hatte sie in der letzten Folge die Erwartungen gerade etwas gedrosselt. Steigen sie dadurch jetzt wieder, zumindest im Langlauf?
Ich will mich gar nicht so richtig oder noch gar nicht festlegen, was im Langlauf möglich ist, weil ich wurde zwar Gesamtweltcup-Siegerin, das heißt aber eher, dass ich die konstanteste diese Saison war, quasi einfach ja, die meisten Rennen gelaufen bin und dadurch die meisten Punkte gesammelt habe. Ich habe aber nie ein Rennen gewonnen. Und auch wenn ich mal auf dem Podium war, eher weil halt weniger Konkurrenz da war. Und ich war dann auch schon mehrere Minuten von Platz 1 entfernt. Trotzdem würde ich einfach an den Start gehen und natürlich ja einfach mir gar keine Gedanken über Ergebnisse machen, weil man hat jetzt schon auch gesehen, dass die Spiele nochmal ihre eigenen Gesetze haben. Und genau, deswegen werden wir dann dort raus sehen, was rauskommt. Genau.
Leistungssportlerinnen und Leistungssportler sind wenige Tage vor den Wettkämpfen oft im Tapering-Modus. Heißt, Füße hochlegen und ein letztes Mal alle Akkus wieder voll aufladen. Das kann einem kurz vor dem Mega-Event ja, auch mal schwerfallen, weil man eben nicht mehr viel machen kann an der Form, mit der man dann an den Start geht. Wie geht sie damit um?
Ja, tatsächlich kann man denken, es fällt einem schwer, so die Tapering-Phase. Also klar, wir machen natürlich jetzt nicht nichts. Wir haben jetzt noch mal pro Tag einmal Training, heißt, wir haben einmal Krafttraining, ich glaube, wir haben einmal noch irgendwie locker Joggen oder so auf dem Plan. Und mir hilft es dabei, mir zu sagen, okay, ich habe jetzt trainiert, dann einfach quasi zu sagen, ich habe jetzt alles getan, was ich tun kann. Tatsächlich habe ich mal in einem Podcast von Triathleten von norwegischen ging es auch ums Tapering und habe da für mich einen ganz spannenden Satz gehört. Und zwar, ja, man kann 2 Wochen vor dem Wettkampf eigentlich nur noch was falsch machen. Und quasi dieses mir auch nochmal zu sagen, okay, hey, du kannst jetzt hier nicht mehr irgendwie groß die Welt einreißen, du musst hier jetzt nichts Besonderes irgendwie mehr machen oder so. Du machst quasi das, ja, wie du es von vorherigen Groß-Events gewöhnt bist. Ja, du guckst dann quasi oder kannst dadurch dann das Beste rausholen, was damit möglich ist. Genau, und ich glaube, das hilft mir dann so ein bisschen, mich dazu, ja, irgendwie runterzuholen und mir zu sagen, okay, vielleicht auch den Fokus auf Sachen zu legen, die ich noch verändern kann. Also einfach vielleicht, ja, nochmal mental, ich sag mal, vielleicht visualisieren, wie möchte ich denn laufen und so. Das sind Sachen, die kann ich noch beeinflussen. Aber ja, ich sag mal, in der körperlichen Form da zu sagen, okay, da habe ich jetzt alles getan, was ich tun ko konnte. Und dann sehen wir in 10 Tagen, wofür es reicht.
Para-Eishockey-Nationaltorwart Simon Kunst, dem dürfen wir auch in diesem Jahr mit seiner Hannoveraner Vereinsmannschaft zum deutschen Meistertitel gratulieren. Also Glückwunsch an dieser Stelle von uns. Am 1. März reist die Nationalmannschaft dann geschlossen mit Reisebus von München nach Mailand, wo dann vor Ort das Training beginnen kann und noch Medientermine anstehen. Der Wettbewerb, wer hat das meiste Gepäck? Der ist aber eigentlich schon entschieden.
Nee, ich habe noch nicht Probe gepackt. Das ist ja so eins meiner Sachen, die ich so gar nicht an meinem Sport mag, dass ich einfach so viel Klamotten ständig packen muss, ist jetzt nichts, was mir so leicht von der Hand geht. Ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal kurzfristig alle Adidas-Klamotten waschen müssen und dann gucken, dass ich die auch alle wieder da reinkriege in die entsprechenden Taschen. Da habe ich mir schon sagen lassen, dass das ganz schön eng werden könnte. Und im Gesamten ist das halt irgendwie doch ein Aufwand mit einem zusätzlichen Koffer, mit dem ich dann noch reisen werde, dann die 2 Adidas-Taschen und 2 Eishockey-Torwarttaschen, wo meine Eishockeyausrüstung und mein Schlitten drin ist. Ja, bin ich mit 5 Taschen plus vielleicht einem kleinen Handgepäck unterwegs. Das wird auf jeden Fall lustig. Ich freue mich doch sehr.
Und obwohl das Team nach 20 Jahren erstmals wieder an Paralympischen Spielen teilnimmt, gibt sich das Team insgesamt total cool.
Ja, so 10 Tage vorher kann ich das noch gar nicht richtig sagen. Wer da am nervösesten ist, bisher nehme ich noch nicht besonders viel Nervosität bei uns wahr. Sowohl bei den Älteren als auch bei den Jüngeren nicht. Und vor den Spielen glaube ich, dass es in allen Gruppen Leute gibt, die ein bisschen weniger und ein bisschen mehr nervös sind.
Ja, mal gucken, wie lange noch. Nein, wir gehen natürlich davon aus, dass die Jungs als Profis alles aufs Eis bringen. Und selbst wenn, Nervosität kann ja auch beflügeln. Diese Nervosität, die existiert bei Parasnowboarder Christian Schmid quasi nicht. Zumindest nach außen hin. Der 37-Jährige erlebt auch seine zweiten Spiele nach Peking 2022, freut sich jetzt aber schon nochmal eine Spur mehr als damals. Keine Überraschung, oder?
Ja, die Spiele in Peking, die waren halt Corona-bedingt komplett anders. Deswegen freue ich mich jetzt, dass ich mal an normalen Paralympics teilnehmen kann, mit dem normalen olympischen Dorf, wo die eine oder andere Person mich besuchen darf, aufs deutsche Haus. Da freue ich mich einfach mal, normale Bedingungen zu erleben und es einfach aufzusaugen und zu genießen. Ein paar Freunde und Familie kommt auf jeden Fall. Also meine Familie, meine Eltern kommen. Die wohnen eine Stunde ungefähr weg, weil es in Cortina ja ziemlich teuer ist. Freue ich mich tierisch drauf. Ich weiß, dass die ein oder anderen Freunde auch noch Lust haben zu kommen. Da freue ich mich einfach schon drauf, das auch nicht nur für mich, sondern mit Freunden und Familie genießen zu können.
Ja, und nach Olympia ist nun mal vor den Paralympics, da haben wir jetzt drüber gesprochen, was aber nicht heißt, dass es sich nicht lohnt, dem Team Deutschland Podcast zu folgen, unserem Partner-Podcast. Da erfahrt ihr alles aus dem olympischen Bereich. Also gerne mal abonnieren, folgen und da auch dranbleiben. Das war Folge 16 dieser Staffel. Eine Folge kommt noch, bis die Paralympischen Spiele dann wirklich starten. Da gibt es dann nochmal alle letzten Infos und ein Interview mit dem Fahnenträger-Duo. Und das alles dann schon in gut einer Woche. Also bleibt dran, abonniert, gebt uns gerne Bewertungen und geht unseren letzten Schritt und unseren letzten Weg mit bis Mailand Cortina. Ich bin Philipp Wegmann, mache jetzt das Mikro aus und sage Tschüss und Ciao.